Ja, wir wollen uns heute also mal mit dem Johannesevangelium Kapitel 1 beschäftigen. Und mein Thema heute ist: durchbrochene Funkstille, wie Gott dein Herz zu gewinnen sucht. Nichts mehr zu hören, sagte der Fluglotse im Tower. Ich habe alles versucht, aber der Kontakt zu dem Airbus ist abgebrochen. Absolute Funkstille. Wenn solch eine Situation eintritt, dann ist das im Flugverkehr eine Katastrophe. Funkstille bedeutet, dass die Kommunikation abgebrochen ist. Und dies lässt meistens ein Unglück befürchten. Im zwischenmenschlichen Bereich gibt es das auch. Da reden Menschen nicht mehr miteinander. Ehepartner schweigen sich an. Kollegen auf der Arbeit reden nicht miteinander. Kinder und Eltern haben die Kommunikation eingestellt. Und dazu kann man nur sagen, wer nicht mehr redet, der gefährdet seine Beziehungen und im schlimmsten Fall zerstört er sie sogar. Gleich am Anfang vom Johannesevangelium wird deutlich, dass auch zwischen Gott und Menschen, also uns, seinen Geschöpfen, mehr oder weniger Funkstille herrscht. Und dies, weil trotz dem vielfachen Reden Gottes der Mensch mit Gott nicht mehr in Kontakt sein wollte. Und infolgedessen hat auch Gott sich in Schweigen gehüllt. Von seinem letzten Reden im Alten Testament bis ins Neue Testament waren das 400 Jahre. Diese Zeit des Schweigens wollte Gott jedoch nicht beibehalten. Für ihn waren wir Menschen, seine Geschöpfe, nicht abgehakt, so wie das bei uns ist. Wenn jemand nicht mehr mit uns redet oder anscheinend nichts mehr mit uns zu tun hat, dann kann das ja auch mal vorkommen, dass wir sagen, naja, dann ist eben Pech gewesen. Aber das war bei Gott eben gerade nicht so. Seine Liebe zu uns, zu seinen Ebenbildern, war noch lange nicht erloschen. Und darum wurde er initiativ und hat dieses Schweigen durchbrochen, weil sein Herz dein und mein Herz zu gewinnen sucht. Und Johannes nimmt uns dementsprechend in unserem Abschnitt aus Gottes Wort mit hinein, ich möchte es mal so sagen, in die liebevollen Bemühungen Gottes um dein und mein Herz. Und er zeigt dabei auf, wie letztlich wir Menschen auf diese liebevollen Bemühungen Gottes reagieren. Um nun Gottes liebevolle Bemühung zu uns Menschen, um dein und mein Herz recht zu verstehen, beginnt Johannes sein Evangelium einmal ganz anders als alle Evangelienschreiber. Am Dienstag haben wir dann den 24.12., Heiligabend. Und an Heiligabend wird immer aus dem Lukas-Evangelium normalerweise vorgelesen, die Weihnachtsgeschichte, wie es dann so schön heißt. Aber Johannes, der macht das ganz anders. Er spult, im Bild mal gesprochen, den Film ganz zurück an den Anfang. Sein Evangelium beginnt im Gegensatz zu den anderen Evangelien mit Gott, dem Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und damit werden wir einmal herausgerissen aus der Begrenztheit des Stalles und des Geschehens, was wir ja hier schon sehr einladend vor uns sehen für den 24. dann, wenn wir hier wieder Gottesdienst feiern. Also, wir werden herausgerissen aus dieser Begrenztheit des Stalles und dann bekommen wir eine Perspektive, wo wir mal, ich sag's mal, wie auf einen Berg hinauf transportiert werden. Wer von uns schon mal im Gebirge war, der weiß, wie schön das ist, wenn man von einem sehr hohen Berg runterschaut, dann hat man eben unten eine wunderbare Übersicht über das Ganze, was unter einem liegt. Und genau dasselbe will Johannes auch machen. Er will uns gewissermaßen einmal herausholen aus dieser Stallperspektive, in seine Perspektive einmal so von oben herunterzuschauen auf das Ganze. Und so beginnt Johannes dementsprechend in Vers 1 mit Gott selbst. mit dem, der von Ewigkeit her ist, mit dem fängt er an. Mit dem, der alles, was er ist, aus sich selbst und in sich ist. Der keiner Ursachen und keiner Gründe von außen bedarf, der auch uns Menschen eigentlich nicht bedarf, um zufrieden zu sein. Der einzige Gott, der uns hier geschildert wird, dieser Gott, der eigentlich in sich selbst total zufrieden ist mit allem, was er ist, dieser einzige Gott wird nun von Johannes in Vers 3 als der Schöpfer beschrieben. Da heißt es dann, alle Dinge sind durch das Wort, in Klammern durch Jesus, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also hier wird ganz klar gesagt, am Anfang war Gott, er war schon immer da von Ewigkeit, und er ist der Schöpfer von allem hier auf dieser Erde. Auch in Vers 10 heißt es, die Welt ist durch ihn gemacht, und darum folgerichtig heißt es dann in Vers 11, dass die Welt sein Eigentum ist. Gott ist der Besitzer dieser Erde, dieses Planeten, auf dem wir leben. Wenn Gott diese Welt und damit auch uns geschaffen hat, dann steht er ja in einer ganz besonderen Beziehung zu seiner Schöpfung und insbesondere auch zu uns Menschen, wie wir aus der Bibel wissen. Uns hatte er nämlich als sein Ebenbild, als sein Abbild geschaffen. Es zeigte sich also in uns Menschen das Wesen und der Charakter Gottes. Er hatte uns so geschaffen, obwohl er das eigentlich als der ewige und einzige Gott nicht nötig gehabt hätte. Aber das zeigt uns etwas. Es zeigt uns nämlich, dass Gott als der Schöpfer in uns Menschen, in dich und mich, sehr viel Herzblut hineingesteckt hat. Er hat mit dir und mir etwas ganz Besonderes geschaffen. Und gerade weil er uns so besonders geschaffen hat, empfindet er auch einen besonders großen Schmerz, wenn zwischen ihm und uns Funkstille ist, Schweigen ist. Wie viel Schmerz muss er als der Schöpfer, der alles gemacht hat, der das ganze Universum geschaffen hat, wie viel Schmerz muss er empfinden, wenn in ihm, wie es in Vers 4 heißt, das Leben ist und wir es nicht ergreifen und annehmen? Wie viel Schmerz muss er empfinden, wenn die Geschöpfe ihren Schöpfer anscheinend nicht brauchen, so wie es hier geschildert wird in unserem Abschnitt? Wenn er als das Licht in der Finsternis, also in dieser Welt ohne Gott, scheint, aber die Finsternis ist nicht ergreift, wie es in Vers 5 heißt. Du kannst diesen Schmerz Gottes vielleicht dann gut nachempfinden, wenn du einmal an all diese Dinge denkst, in die du viel Herzblut hineingesteckt hast. Wenn du mal so einen Augenblick stillstehst und überlegst, wo hinein habe ich so richtig viel Herzblut mal in meinem Leben gesteckt? Und dann stell dir einfach vor, dass das, wo du so viel reingesteckt hast, Herzblut reingesteckt hast, dass das irgendwie Schaden genommen hat. Das macht etwas mit uns. Gott, der Schöpfer, hat in seinem Schmerz nur einen sehnlichen Wunsch. Er wünscht sich, dass wir seine Liebe zu uns, dass wir die erwidern und nicht in diesem Schweigen oder in der Distanzierung stecken bleiben. Wenn Schweigen, wenn Nichtsagen, Desinteresse oder Ignoranz in der Kommunikation zwischen Menschen herrscht, dann stellt sich für beide Parteien eine Frage. Und die lautet, wollen wir in diesem Zustand bleiben und ihn beibehalten oder wollen wir etwas dagegen tun? Vorteilhaft ist es, wenn wenigstens eine der beiden Personen sich entschließt, diesen Zustand zu durchbrechen. Und genau das hat Gott getan. Er hat Schritte von seiner Seite unternommen, die uns als seinen Geschöpfen zeigen sollten, dass er sie immer noch liebt und den großen Wunsch hat, dass diese Distanz, die oft zwischen uns und Gott ist, dass die endlich unterbrochen und am besten aufgehoben wird. Was hat denn nun Gott unternommen, um dieses Schweigen, um diese Funkstille zu unterbrechen. Was hat er denn nun getan? Zwei Schritte sind erkennbar, die Gott von seiner Seite gegangen ist. In Vers 11 lesen wir, er kam in sein Eigentum, in seine Schöpfung, die er geschaffen hat. Das heißt für uns, dass Gott als der Schöpfer, den man sich ja in seinem Kopf kein bisschen vorstellen kann, wenn er das ganze Universum geschaffen hat, dass Gott sich als der Schöpfer erniedrigt hat und klein gemacht hat und die ganze Herrlichkeit und Pracht, die er hatte und hat, dass er sich dieser entkleidet hat. Der unvorstellbar große Gott ist geworden wie ein Geschöpf. Es ist eigentlich vernunftsmäßig etwas, wo man denken könnte, wie kann ein Gott auf solch eine Idee kommen überhaupt? Und dazu, so heißt es in Vers 14, wurde Jesus Christus erstmal Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns und hat sich gewissermaßen so heruntergeneigt zu uns, dass er versucht hat, auf Augenhöhe mit uns zu sein. Und vielleicht kannst du dir das Ganze noch ein bisschen besser vorstellen, wenn ich das mal an einem Beispiel illustriere. Stell dir einmal folgende Situation vor. Da liegen also jetzt Kinder auf dem Fußboden auf dem Autoteppich. Und wenn du Kinder schon mal beobachtet hast, wenn sie auf dem Autoteppich liegen, dann sind sie in diese Autoteppichwelt versunken. Sie liegen auf dem Boden und schauen dann das Auto an, was sie schieben, und dann merkst du richtig, sie sind da in dieser Welt, sind sie drin. Und jetzt stell dir vor, jetzt geht die Zimmertüre auf, der Papa kommt jetzt rein, er kommt aus seiner Erwachsenenwelt weiter da oben, aber er begibt sich jetzt zu den Kindern runter auf den Teppich. Er kniet sich nicht nur hin, er legt sich genau wie die Kinder hin und nun fahren sie gemeinsam im Geiste mit den Matchbox-Autos in der Matchbox-Welt herum. Er ist jetzt ganz gewissermaßen aus dieser Erwachsenenwelt heruntergekommen auf diese Ebene, die die Kinder haben, nämlich in diese Welt, in der sie sich gerade aufhalten. Und ihr könnt Kinder fragen, das finden Kinder einfach toll, wenn der Papa oder auch die Mama natürlich sowas mal machen mit ihnen, in diese Welt eintauchen, wo sie sind. Und wenn also Gott mit uns auf Augenhöhe kommt, dann macht er das im Prinzip genauso, wie ich das gerade an diesem Beispiel erklärt habe. Gott kommt runter auf unsere Welt hier unten, wo wir sind, um uns seine Liebe damit zu beweisen, so wie der Papa das seinen Kindern diese Liebe beweist, wenn er so auf Augenhöhe runterkommt. Und dies, und das müssen wir immer bedenken, nicht weil Gott das nötig gehabt hätte, sondern Gott macht das, weil er in seinem Wesen Liebe ist. Das lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 8, da sagt Johannes ganz klar, Gott ist die Liebe. Deswegen macht er das, dass er sich auf Augenhöhe mit uns begibt. Der Schöpfer, der ewig ist, macht sich also aus Liebe auf den Weg zu uns, um die Beziehung mit dir und vor allen Dingen mit deinem Herzen zu suchen und dein Herz zu gewinnen für ihn. Und dabei sind nicht wir die Aktiven, sondern das sagt uns das Johannesevangelium hier ganz klar, sondern er ist der Aktive ist. Er hat die Initiative zuerst genommen. Nach dem ersten Schritt, dass Gott Mensch geworden ist, auf Augenhöhe gekommen ist mit uns, folgt aber noch ein zweiter Schritt, der uns in Vers 14, 16 und 17 in unserem Abschnitt beschrieben wird. Gott kam in Jesus zu uns auf diese Welt, weil er, so schildert uns der Johannes, weil er uns Gottes Charakter, seine Herrlichkeit, wie das dann in der Bibel heißt, einfach offenbaren wollte. Johannes hat das in Vers 14 so formuliert, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Er wollte also uns durch Jesus zeigen, wie er ist. Und dabei ist interessant, dass Johannes das jetzt so macht. dass er zwei Aspekte des Charakters Gottes jetzt besonders herausgreift, nämlich die Gnade und die Wahrheit auf der anderen Seite. So sagt Johannes in Vers 17, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Diese zwei Aspekte können wir in Jesus auf jeden Fall sehen. Und in Vers 16 heißt es, aus der Fülle seines Reichtums haben wir Gnade und immer neue Gnade empfangen. Diese beiden Eigenschaften stellt uns Jesus deshalb vor, indem er Mensch wurde, weil sie ganz konkret etwas damit zu tun haben, wie er das Schweigen, die Distanz zwischen ihm und uns, zwischen seinem und deinem Herzen durchbrechen will. Wenn man ein bestehendes Schweigen zwischen Menschen beenden will, dann muss man miteinander reden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über Beziehungsangelegenheiten zu reden, das war noch nie einfach. Und ich glaube, dass es auch niemanden hier unter uns gibt, der sagt, oh, wenn es mal geklemmt hat, das ist was, was ich so unheimlich gerne mache, dann mal das aussprechen und das mal aus dem Weg räumen. Also vor allem, wenn man Beziehungen klären will, dann muss die Wahrheit mal auf den Tisch. Und genau darum geht es Jesus. Es geht ihm um die Wahrheit deiner ganz persönlichen Beziehung zu ihm, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und über die Wahrheit reden ist, wie ich schon gerade sagte, das ist unbequem. Und weil Gott dich als der Schöpfer, der die Liebe ist, nicht ärgern will, sondern Sehnsucht nach deinem Herzen hat und er wissen will, wie dein Herz zu ihm steht, deshalb redet er mit dir über die Wahrheit, über die Beziehung zu ihm. Die Shell-Jugendstudie 2019 hat gezeigt, dass die Beziehung zu Gott der jungen Generation, die keine Christen sind, die untersuchen jetzt nicht christliche Gemeinden wie uns, sondern erstmal die keine Christen sind, da sieht es so aus, dass der christliche Glaube oder überhaupt Religion immer weiter in den Hintergrund rückt. Für 70% der Jugendlichen spielt eine Beziehung zu Gott gar keine Rolle mehr. Die Herzen sind also weit weg von Gott. Und über diese Wahrheit will Gott mit uns reden. Da ist keine Wahrnehmung, dass Gott mit uns in Beziehung treten will. Könnten ja mal an Weihnachten so eine Umfrage machen und fragen, wie steht's mit dir? Außer Gänsebraten oder sonst etwas, gibt's da sonst noch etwas? Die meisten würden sagen, das reicht mir. Familie, schöne Feier, dass es uns gut geht. Die Erwachsenenwelt, die untersucht das Allensbach-Institut. Die, die auch keine Christen sind. Und das Ergebnis ist erschreckend. Mittlerweile befinden wir uns, so sagt das Allensbach-Institut, in einer Schweigespirale. Spirale heißt, das ist so, wie wenn du die Badewanne in Stopfen ziehst, ja, und das geht immer weiter, dann saugt das Wasser sich so weg. Es ist also eine Spirale, die immer weiter nach unten geht. Wir befinden uns in einer Schweigespirale, sagen sie, in einem Zerwürfnis mit Gott, einem sich fremd werden, so sagen sie. Gläubig sein im Advent oder an Weihnachten, das sei nicht mehr zeitgemäß. Nur noch 15% der Bevölkerung halten Religiosität für in. So hat diese Studie herausgefunden. Also auch da in der Erwachsenenwelt genau das Gleiche. Distanzierung von Gott anstatt verstehen, was Weihnachten ist. Das ist eine traurige Bilanz. Für Gott, der die Initiative nimmt, um mit unserem Herzen in Beziehung zu treten. Und wie steht es denn jetzt mit denen, die Christen sind, die in einer Beziehung zu Gott leben? Sonst können wir ja die ganze Zeit immer mit den Fingern nach denen zeigen, die draußen sind. Ich denke, in einem Umfeld, das geprägt ist von Materialismus, einem nie gekannten Luxus, den wir heutzutage haben, und einem Stresspegel, wie wir richtig gehört haben, an Weihnachten ganz besonders hoch, obwohl wir da ja die Ruhe eigentlich haben wollen. Also ist es nicht einfach, die Sehnsucht Gottes nach unserem Herzen überhaupt zu erwidern, geschweige denn überhaupt mal zu spüren und wahrzunehmen. Weil wir so getrieben sind, in diesem Hamsterrad, in dem wir ständig laufen, dass unsere Wahrnehmung dafür irgendwo hinten dran stecken bleibt. Da steht also Gott auch bei uns Christen manchmal hinten an. Und unsere Beziehung zu ihm geht im Alltag einfach kräftig unter. So gibt es auch bei uns Christen Zeiten, in denen die Beziehung zu Gott vielleicht keine Funkstille ist, aber abgekühlt und inhaltsleer geworden. Wir hören das alles, wir kennen das alles, wir freuen uns auch noch. Aber wie tief geht das? Wie tief berührt das noch dein Herz, was Gott an Weihnachten getan hat? Johannes Hartel hat in seinem Buch Gott ungezähmt die Situation wie folgt analysiert. Zitat von Seite 68 aus seinem Buch. Unser Schweigen über Gott, unser Reden über alles andere als ihn, verrät, dass wir ihn nicht kennen und lieben. Zumindest viel weniger als all die Dinge, über die das Herz überfließt. Der Mangel an Liebe, so sagt Johannes Hartel, ist ein Mangel an Worten. Das, was unser Herz bewegt, darüber reden wir. Da fließt das Herz über. Auch unser Theoretisieren, sagt Johannes Hartel, sei ein Zeichen unserer Gottvergessenheit als Christen. Christen häuften Wissen an durch das Hören von Podcasts, durch den Besuch des Gottesdienstes, von Konferenzen und Festivals. Sie seien aber trotz allem Wissen erstaunlich sprachunfähig, wenn sie über ihre Liebesbeziehungen zu Gott reden sollten. Wie anders sei es da, und das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wenn man den Hobbygärtner mal fragt über das Geheimnis seiner besonders blühenden Rosen. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn es ein richtiger Hobbygärtner ist, dann erzählt er euch was über die blühenden Rosen, wie toll die blühen und was er für einen Dünger da dran tut und so weiter. Da sprudelt das Herz über. Also bei dieser traurigen Bilanz, wie ich schon sagte, bleibt Jesus Christus jetzt nicht stehen. Er will dir zeigen, dass er nicht nur mit dir über die Wahrheit, über unseren Herzenszustand reden will. Er will dir auch helfen, dass du Vertrauen fassen kannst wieder neu, dass du auch einen Durchbruch in deinem Herzen wieder erlebst. Und damit dir das leichter fällt, hat er die Wahrheit, die er in Jesus gezeigt hat, in die Gnade eingebettet. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob ich jetzt nur die Wahrheit höre oder ob die Gnade zur Wahrheit hinzukommt. Wie zeigt Jesus denn seine Gnade, die jetzt zu der Wahrheit hinzukommt? Nun, zur Zeit von Jesus, da wissen wir, wie Jesus die Gnade gezeigt hat. Nämlich, indem er viele Menschen geheilt hat, die es ihm viele, viele noch nicht mal gedankt haben. Er speiste Menschen, er ging zu den Randfiguren der Gesellschaft, er weckte Tote auf und trieb Dämonen aus. Überall ließ er seine Gnade sehen, wenn er dann auch zum Beispiel in der Bergpredigt einmal Tachilis geredet hat und die Wahrheit den Menschen vorgelegt hat, die an ihnen gekratzt hat, an ihren Herzen. Also seine Wahrheit war immer in die Gnade, in die Liebe, in die tätige Liebe eingebettet. Und genauso handelt Gott auch heute noch. Ich erinnere mich daran, wie meine Frau und ich einmal mit dem Auto unterwegs waren zu einem Klausurwochenende. Und kurz vor dem Ziel, wie wir da auf so einer ganz schmalen Landstraße fuhren, kam uns ein Auto entgegen. Und ich weiß das noch ganz genau, wie das gewesen ist. Kam uns ein Auto entgegen und zwar auf unserer Fahrbahn. Und das war wirklich so eine ganz, ganz schmale Landstraße. In diesem Augenblick, wo ich das sah, dass der uns da entgegenkam, da hatte ich innerlich so das Gefühl, bei der hohen Geschwindigkeit ist jetzt gleich das Ende da. Direkt vom Auto zum Herrn. Aber ich weiß nicht, bis heute, ich habe versucht zu überlegen, wie sind wir damals aneinander vorbeigekommen? Wie hat das geklappt? Das weiß ich nicht mehr. Es ist für mich nach wie vor ein Wunder. Oder ich sage es mal so, es war kein Zufall. So würde der moderne Mensch würde sagen, das war alles Zufall, hast du Glück gehabt. Aber ich würde sagen, es ist eine Erfahrung der Gnade Gottes. Und jetzt überleg mal in deinem Leben. Einerseits hast du heute die Wahrheit gehört, aber wie oft hat Gott auch in deinem Leben doch schon Gnade dir erwiesen? Bewahrung bei Unfällen, Bewahrung bei Krankheit, Hilfe in finanzieller Not. Es gibt so viele Situationen, wo Gott seine Gnade gezeigt hat. Er schenkt sie dir, damit du siehst, dass Advent und Weihnachten mehr ist als nur ein Fest der Liebe, wie das heute überall im Fernsehen, Radio und den Zeitungen dann heißt. Es ist mehr als nur Geschenke und gutes Essen. Er schenkt dir Gnade, damit du erkennst, er sagt mir etwas und das kratzt auch an meinem Herzen, aber ich lass mir sagen, weil seine Gnade auch da ist. Wir haben das so schön in dem Lied gesungen, ja, ich kann es aushalten, die Wahrheit, weil ich mich in die Gnade stelle. Und schließlich ist der Höhepunkt der Gnade das Kreuz auf Golgatha. Da wird ja meistens an Weihnachten so wenig drüber geredet. Aber letztlich gehört das mit zu Weihnachten dazu, weil dort die Wahrheit in die totale Gnade eingebettet wurde. Ich möchte das auch wieder an einem kleinen Beispiel erklären. In Pakistan gab es mal 2014 einen Anschlag. Und zwar auf eine Schule, in der 450 Kinder waren. Und der Attentäter kam also dorthin, in diese Schule. Und ein Junge namens, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Aizaz Hassan heißt er, gute Junge, war 15 Jahre alt. Er hat ein Herz für diese Schule gehabt und für seine Mitschüler. Und dann hat er dann diesen Mann da gesehen, diesen Attentäter, und ist als 15-jähriger Teenager an diesen Mann rangesprungen und in dem Moment, um diesen Mann halt aufzuhalten, in die Schule zu gehen. Und in diesem Moment hat es einen riesen Knall gemacht. Sein Lehrer hat das später gesagt. Ich sah, wie Aizaz versuchte, den Typen zu schnappen, und dann gab es eine Explosion. Der Schüler und der Selbstmordattentäter sind natürlich sofort gestorben. Aber 450 Kinder und Lehrer überlebten, und dass sie überlebten, das war reine Gnade. Sie überlebten, weil dieser Junge ein Herz für seine Mitschüler hatte. Und der Preis dieser Gnade, der war sehr hoch, denn der Junge hat sein Leben gelassen. Und genau dasselbe hat auch Gott getan in Jesus Christus. Weihnachten ist nicht nur das Kind in der Krippe, das da so niedlich liegt, sondern Jesus kam, damit nachher die Gnade am Kreuz erwirkt wird. Darum ist er in diese Welt gekommen. Er zeigt dir am Kreuz, dass es im Folgenden eigentlich so geht, wie hier in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Nämlich hier wirft sich Jesus im Bild gesprochen vor dich und schützt dich. Und zwar, ich möchte es mal im Bild lassen, jetzt wie bei dem Beispiel hier, nämlich, dass die Explosion des Zornes Gottes dich nicht treffen muss. Das macht Jesus. Und der Preis der Gnade ist bei ihm genauso hoch wie bei dem Jungen hier auch, nämlich, dass er sein Leben dort am Kreuz für dich gelassen hat. Und jetzt ist es an dir, zu überlegen, was du damit machen willst. Ob du die Entscheidung treffen willst, dein Herz wieder neu Gott zu schenken, dem Gott, der König und Herr deines Herzens sein will. Johannes zeigt uns in unserem Abschnitt, dass es zwei mögliche Reaktionen gibt auf das, was so an Weihnachten geschehen ist, was Gott für eine Initiative genommen hat. In Vers 11 sehen wir die erste Reaktion. Da heißt es dann, die Seinen, also seine Geschöpfe, die wir hier sind, nahmen ihn nicht auf. Hast du schon mal so ein Gefühl gehabt, wenn du nach Hause kommst, du klingelst, du bist lange weg gewesen und jetzt stell dir einfach vor, zu Hause heißt es dann so hinter dem, wie nennt man das, dieser kleine Gucker, wo man rausgucken kann, dann kommt eine Stimme von hinter der Haustüre, tut uns leid, aber du bleibst draußen, du bist nicht willkommen. Wie schrecklich muss das für Gott sein, in diese Welt zu kommen und dann nicht empfangen zu werden. Du kannst da oben bleiben. Wenn du dich entscheiden solltest, diese Reaktion zu machen, Ich will ihn nicht aufnehmen. Ich gehe mal ab und zu im Gottesdienst, aber aufnehmen will ich ihn nicht. Wenn du dich dazu entscheiden solltest, dann bitte ich dich, etwas zu bedenken. Nämlich, dass du dich später bei Gott niemals beschweren solltest, weil er angeblich mehr hätte tun sollen, damit du ihm vertrauen kannst. Solche Sachen habe ich schon ganz oft gehört. Ja, wenn Gott das und das mal machen würde, dann vielleicht. Aber ich frage dich heute Morgen, was kann man mehr tun als das, was Gott in Jesus Christus getan hat an Weihnachten? Was kann man mehr tun? Gott hat seine Verantwortung für meine Begriffe übernommen. Und deswegen sind wir selbst es, die sich dann für die Gott-Losigkeit entscheiden. Gott bin ich los. Und das hat Konsequenzen für uns. Wir haben es dann selbst entschieden und die Konsequenz ist dann, dass wir dann auch, wenn wir es nicht bis an unser Lebensende anders entschieden haben, dass Gott dann sagt, du wolltest mich loswerden, dann bist du mich los. Aber dann eine ganze Ewigkeit lang. Also, wer hier in diesem Leben das Angebot ausgeschlagen hat, der muss sich nicht wundern, dass er dann in Ewigkeit auch getrennt sein wird von Gott. Und in Vers 12 ist die zweite Reaktion, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Man kann ganz fromm jeden Sonntag in einen Gottesdienst gehen. Aber vielleicht ist dir heute zum ersten Mal klar geworden, wie sehr es Gott sich nach deinem Herzen sehnt, dass ihm das nicht egal ist, wie es mit dir ist und ihm. Und darum fordere ich dich auf, nutze die Weihnachtszeit doch dazu, darüber noch einmal nachzudenken, was es Gott gekostet hat, um dein Herz zu erreichen. Und dann nimm ihn auf in dein Herz. Mach es so, wie man es mit einem Bügeleisen oder mit einer Bohrmaschine macht. Steck den Stecker mal in die Steckdose und probiere es aus, ob dieser Gott nicht lebendig ist und da ist. Und du wirst sehen, wenn du das mit ganzem Herzen tust, dann wirst du merken, der lebendige Gott, wenn du ihm sagst, ich will mit dir in Kontakt treten, dann wirst du sehen, dann lässt Gott dich nicht zappeln. Dann antwortet Gott sofort darauf. Und das sehen wir auch hier im Wort Gottes. Dann macht er dich durch den Heiligen Geist zu seinem Kind. Und dann kann Weihnachten für dich eine Weihnachten werden, die eine gravierende Veränderung in deinem Leben ist, wo dein Leben eine ganz neue Richtung bekommt. Und vielleicht hast du, so sagst du jetzt, schon lange Jesus aufgenommen und du lebst schon ganz lange mit Jesus. Trotzdem ist vielleicht bei dir gerade doch auch so eine Zeit, wo es halt ein bisschen mau ist, wo Gott hinten ansteht. Und auch da kann ich dich nur auffordern, dann besinne dich darauf, was der ewige Gott unternommen hat, um dir zu zeigen, wie sehr er sich nach dir, seinem Kind, sehnt. Denn dann hat das Konsequenzen in unserem Leben. Dann müssen wir nicht immer dieses getriebene Leben leben, sondern dann können wir uns neu konzentrieren darauf, was wirklich das Wesentliche an Weihnachten ist, nämlich dass Gott der König und Herr deines Herzens sein will und ist. Amen.